BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagssendung. Heute schauen wir in eine kleine Gemeinde mit ungefähr 5000 Einwohnern am Rande der Holledau, die, obwohl sie nicht besonders groß ist, doch überregional sehr bekannt ist. Es ist die Gemeinde Scheiern im Landkreis Pfaffenhofen. Scheiern ist über die Landkreisgrenzen bekannt, denn in Scheiern steht ein großes und traditionsreiches Kloster, das zurückgeht bis ins Mittelalter. Es ist das Benediktinerkloster Scheiern. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie lebt es sich denn in einem Kloster, wie finanziert sich eigentlich ein Kloster und wie schaut es in die Zukunft? Dazu darf ich heute einen Benediktinermönch aus dem Kloster Scheiern begrüßen. Herzlich willkommen, Pater Lukas Wirth.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, sage auch ich.
Lieber Pater Lukas, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und vor ein paar Monaten hast du mir das Du angeboten, darum sagen wir jetzt auch im Radio Du. Und darum sage ich jetzt grüß dich, dass du
bist. Ja, grüß dich, freilich machen wir das.
Mitten in der hügeligen Landschaft der Holledau ist er schon von weitem zu sehen, der markante Kirchturm des Klosters Scheiern. Seit 1119 prägen die Benediktiner den Ort und die Region. Und heute Vormittag wollen wir mal erfahren, wie ist eigentlich das Leben in einem Benediktinerkloster? Wie ist so ein großes Kloster organisiert? Wie finanziert es sich und wie schaut es in die Zukunft? Pater Lukas, du bist Zellerar des Klosters. Was bedeutet Zellerar? Ich habe nachgelesen, übersetzt heißt es Kellermeister.
Ja, das stimmt. Kellerer, Kellermeister, das heißt schon sowas. Wobei ich mich oft selber vorstelle als Hausmeister. Weil der Hausmeister muss sich um alles kümmern und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das bei mir auch so ist. Also wenn man sagt Zellerar, das ist so wirklich die offizielle Aufgabe bei uns im Haus, dann bist du zuständig für die Betriebe, bist zuständig, dass die Gemeinschaft den wirtschaftlichen Unterhalt, Lebensunterhalt hat. Damit bist du zuständig für Gebäudeunterhalt, für die Küche, für den Fuhrpark. Also im Prinzip alles, was man sich so denken kann, was man braucht, ist ja wie eine Familie, eine große Familie. Und dass das halt irgendwie läuft, dafür muss ich sorgen.
Kann man also so quasi sagen, der Geschäftsführer?
Ja, darf man halt vielleicht sagen, der Geschäftsführer oder sowas. Aber ich denke, der alte Begriff ist eigentlich schön, weil er uns erdet oder mich erdet oder sowas. Das Wichtigste ist quasi, dass das Klosterleben funktioniert. Nicht, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen sind, sondern dass das Klosterleben funktioniert, dass die Gemeinschaft versorgt ist, zufrieden ist und halt auch ihren Aufgaben im geistlichen Belangen nachgehen kann.
Denn du bist nicht nur Zellerar, sondern du bist auch Seelsorger?
Ich bin ein Seelsorger, bin ein Pfarrer in einer kleinen Pfarrei im Umfeld von Scheiern, in Hirschenhausen, darf man ja ruhig sagen. Ich war 20 Jahre lang oder über 20 Jahre an der Schule bei uns als Lehrer tätig und also mache auch in dem Bereich relativ viele Sachen.
Und du bist Präsidiumsmitglied der Bayerischen Benediktinerkongregation.
Ja, das ist so ein bisschen der Dachverband. So. Das ist so, die Klöster haben sich zusammengeschlossen. Wann war es denn? 1684. Jetzt merkt man schon, es ist ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Ein Leben, das natürlich auch von Historie, Geschichte ein bisschen geprägt ist. Haben sie zusammengeschlossen zu einem Verbund, um sich gegenseitig beizustehen und zu helfen. Und da gibt es halt ein paar Mönche und ein paar Äbte, die quasi das versuchen, irgendwie füreinander da zu sein und für andere Klöster da zu sein mit Rat und Tat oder heute halt mal gemeinsam was auf die Füße zu stellen.
Das heißt, du leitest oder bist Geschäftsführer von diesem doch sehr großen Betrieb oder der viele Facetten hat, viele verschiedene Betriebe. Wir werden es im Laufe dieser Sendung kennenlernen. Wir machen eine Führung durch das Kloster, eine akustische und nebenbei aber auch Seelsorger, Ansprechpartner auch für andere Brüder und für ganz normale Leute.
Freilich, für ganz normale Leute. Im Kloster ist wichtig, dass einer daheim ist. Wenn die Leute kommen, dann wollen die einen Mönch sehen oder dann brauchen die vielleicht einmal auch einen Seelsorger. Und ich denke mir, das ist ja das Schöne und wir haben viele Besucher. Und zwar, das sind nicht unbedingt nur Touristen, die jetzt irgendwie, sage ich mal, Historie kennenlernen wollen oder Kunst anschauen wollen, sondern die einfach ein Stück weit Kloster erleben wollen. Und das, denke ich mal, ist schon eine Aufgabe und eine Herausforderung in der heutigen Zeit, dass das Kloster auch irgendwo wahrnehmbar ist. Und wenn die Leute bloß gerne im Innenhof vielleicht sitzen und sagen, ich bin da, weil das für mich ein guter Ort ist, oder wenn Spaziergänger bei uns in der Landwirtschaft oder im Forst oder im Biergarten sitzen, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Besucher kommen ja nicht nur, um zum Gottesdienst zu gehen oder am Chorgebet teilzunehmen oder zum Beichten oder gar oder solche Sachen. Also es gibt ganz unterschiedliche und alle wollen ein Stück Kloster erleben und für die versuchen wir einfach da zu sein, den unterschiedlichen Facetten.
Seit wann bist du im Kloster?
Oh, ich kehre schon zum Inventar. Heute wären es 31 Jahre, dass ich eingekleidet worden bin. Das heißt, das schwarze Gewand. Wir sind ja so Benediktiner, sind ja schwarz. Und ja, da hat man einen Ordensnamen bekommen, da hat man das Gewand bekommen. Und dann hat es geheißen, so, und jetzt packen wir es.
Wenn du Zählerei bist, hast du ja viel mit Betriebswirtschaft zum Tun. Hast du dann Betriebswirtschaft gelernt?
Ja, ich habe schon kaufmännische Ausbildung. Ich komme aus einem Familienbetrieb, also so, dass ich eigentlich schon einiges ins Kloster mitgebracht habe. Natürlich, irgendwann wird es klar, dass das einen Mitbruder braucht, der sich um diese Belange kümmert. Dann hat man offene Augen, offene Ohren, interessiert sich für die Themen, macht einmal Fortbildung, besucht vielleicht einmal Vorlesung. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe kein Betriebswirtschafts- oder Volkswirtschaftsstudium oder Jurastudium abgeschlossen. Und doch hat man natürlich Teile davon irgendwie mal gehört, sich damit beschäftigt. Das braucht es, glaube ich, schon.
Braucht es denn? Es gibt viele Betriebe im Kloster Scheiern. Von der Klosterbrauerei und der Klosterbrennerei über die Klosterschenke, die Klostermetzgerei, das Klostergut mit Landwirtschaft und eigener Hofkäserei, ein Tagungshaus bis zu einem Hotel und einer bewirtschafteten Hochalm im oberen Leitzachtal. Da ist jetzt noch gar nicht alles dabei, es gibt noch mehr.
Nein, da gibt es schon noch mehr.
Außerdem sind im Kloster auch Schulen untergebracht, es gibt ein Tagungshaus, also viele, viele Betriebe unter einem Dach. Und das ist Habe die Ehre und wir reden heute über das Kloster Scheiern. Zu einem bayerischen Kloster gehört natürlich eine Brauerei. So denkt man langläufig, so ist das Klischee eines Klosters. Dabei ist es gar nicht unbedingt so. Es gibt nur wenige Klosterbrauereien, die sich rechtsmäßig so nennen dürfen. Nur 7 werden durch die Klöster selbst betrieben, habe ich gelernt.
Und ja, ist richtig. Ganz wenig sind wir inzwischen geworden.
Und zu diesen 7 gehört das traditionsreiche Kloster Scheiern. Welche Biere werden in Scheiern gebraut?
Oh ja, wir haben eine große Auswahl. Also wir sind ja ein sehr alter Betrieb und damit haben wir eine lange Tradition und können auf vieles zurückgreifen. Habe aber ein ganz junges, innovatives Team in der Brauerei, vom Braumeister über die Brauer bis zum Lehrling oder so, sind alle gut dabei. Und was machen wir? Wir machen eigentlich das, was man sich nur wünschen kann. Ein Hels, ein Dunkels, ein Weißbier, ein Märzen, Benediktus, also das Bene ist eher ein leichteres, helles, dann machen wir ein Pils, das 33er, dann haben wir so Sonderbiere wie das Hopferzupfer jetzt oder dann kommt das Christkindlbier oder der Maibock und wir haben ein paar, ich sage immer spaßeshalber, Känguru-Biere, das sind so Kraftbiere, weil wir haben eine Schule im Haus und ein Schülerwohnheim und da müssen wir schon auch sagen, was wir heute können oder dass wir auch modern können. Ist jetzt kein Schweinsbraunbier, aber die gelingen, denke ich, auch ganz gut. Das ist so jetzt zur Zeit der Herbstwind aus dem frischen geernteten Hopfen, also aus Gräner Hopfen, brauen wir auch ein Bier. Das macht fast keiner mehr. Ist auch eine Kunst und das schmeckt da. Allerdings muss ich sagen, jetzt ein bisschen anders, weil Hopfen ist ein Naturprodukt. Wir haben einen eigenen Hopfengarten auch und deswegen ist es immer ein Experiment und immer spannend, wenn man dann zum Beispiel dieses Grünhopfenpilz machen.
Ich habe nachgelesen, im Kloster Scheiern wird ja seit dem Mittelalter Bier gebraut, weil in den Urbaren schon verzeichnet ist, dass Landwirte Hopfen abgeliefert haben ans Kloster.
Ja, also wir können es wirklich nachweisen. Wir sind ja umgezogen oder nach Scheiern gekommen 1119 und seitdem können wir praktisch über Ablieferung von Hopfen zum Brauen nachweisen, dass es eine Brauerei gibt. Es gibt dann immer wieder so Bemerkungen. Man hat einen Haber gehabt für den Karren vom Brauer oder sowas. Es sind oft Nebenbemerkungen und das erklärt ein bisschen, die Brauerei war ja früher nicht irgendwie ein großer Wirtschaftsbetrieb, sondern war vor allem zur Eigenversorgung da. Also man muss sich das ja vorstellen, im Mittelalter vom Wasser, das war oft Oberflächenwasser, war verunreinigt, da sind die Leute krank geworden. Ja, der Wein, gut, das war das Getränk vielleicht vom Adel oder so. Die Mönche wollten ja auch bescheiden leben und bodenständig sein. Und darum haben sie diese Tradition des Bierbrauen, die haben es gekannt, die haben es aufgegriffen und die haben es weiterentwickelt. Und wir sind eigentlich unter die ältesten 3 Brauereien und die zweitälteste Klosterbrauerei, Weitenburg darf man nennen, Weinstephan, eine ehemalige Klosterbrauerei. Und das ist interessant, weil wir alle eigentlich in einem Kulturraum sind und da ist irgendwo mit dem Bierland Bayern angegangen.
Die Klosterbrauerei, die war nicht immer im Kloster. In den 90er Jahren war es mal woanders oder es ist woanders gebraut worden.
Ja, wir haben es einmal verpachtet gehabt. Mhm. Das war rückblickend, da die sagen, war das auch ein Stück weit ein Segen oder ein Glücksfall, weil so ab die 50er, 60er Jahre sind ja die Großbrauereien gekommen und haben eigentlich die Kleinen aufgekauft oder leer gekauft. Man hat ja die Wirtschaften versucht abzuwerben und so weiter und so fort. Und durch das, dass man einen Pächter gehabt hat, der selber größer war, war die Aktienbrauerei zum Hasen in Augsburg. In der Form gibt es halt auch gar nicht mehr. Aber waren wir quasi da so im Schlepptau und die waren sehr zufrieden mit den klösterlichen Rezepten, sodass die gesagt haben, nachdem wir jetzt wieder selber brauen seit 20 Jahren in Eigenregie, mei, lasst uns doch ein bisschen was noch machen. Wir haben kein eigenes Dunkels mehr und so gibt es halt auch unser Bier in Lizenz. Da steht das auch wunderbar am Etikett drauf. Aber das, was ich aufgezählt habe, das machen wir alle im Haus. Und das vertreiben wir eigentlich mehr oder weniger um einen Kirchturm rum. Oder halt da, wo das Kloster her ist, in Borischzell, da haben wir auch Wirtshäusl. Zum Beispiel, da gibt es also auch unsere Biere. Und ich glaube, auch im Oberland schätzt man die Holledauer Biertradition.
Mit Sicherheit. Die Klosterbrauerei, die hat saniert werden müssen vor ungefähr 20 Jahren.
Ja.
Das ist mit Sicherheit sehr teuer gewesen, ein großer Aufwand.
Das war ein teurer Aufwand und das war auch ein Wagnis. Und ich bin jetzt seit bald 25 Jahren Zellerer, also ich habe vorher gesagt, was das ist, also gesagt Geschäftsführer oder so, vielleicht vergleichbar. Und das musste schon erklärt werden, weil, sage ich mal, so große, wichtige Entscheidungen treffen bei uns nicht Einzelne, sondern die treffen wir in der Gemeinschaft. Also da sind wir so vielleicht einfach wir eine Familie oder vielleicht auch Vorbild für manch andere, dass bei uns nicht so von oben nach unten entschieden wird, sondern dass wir versuchen, vieles gemeinsam zu entscheiden und zu überlegen. Und da denke ich mal, es ist gut, wenn man mehrere Mitbrüder hat. Jeder hat so ein bisschen seins im Blick und dann ergänzt man sich. Und wenn das gut geht, kommt auch eine gute Entscheidung raus.
Ist eigentlich ein demokratisches Prinzip.
Ja, auf jeden Fall. Ein Kloster hat sehr viel mit Demokratie zu tun. Ich meine, allein schon, dass wir zum Beispiel unseren Abt, unseren Oberen selber wählen und wählen dürfen, das ist ja in dem kirchlichen Bereich nicht selbstverständlich. Mhm. Vor 1000 Jahren war es selbstverständlich und weil halt die Benediktiner schon so alt sind, hat man sich manche Selbstverständlichkeiten bewahrt bis in die Moderne.
Weil wir gerade von Investitionen gesprochen haben, wie finanziert sich eigentlich ein Kloster? Kriegt das Kloster auch Kirchensteuer vom Erzbistum?
Oder? Ja, schön war's. Schön war's, da muss ich dich jetzt enttäuschen. War schon schön. Die Kirchensteuer ist ja als Ersatz für Enteignungen auch der Klöster eingerichtet worden. Aber wir Klöster sind wirklich auf uns gestellt und deswegen haben wir einfach auch Wirtschaftsbetriebe und deswegen müssen wir arbeiten. Aber ich habe jetzt gesagt, schön war's. Das klingt jetzt, dass ein Riesennachteil ist. Natürlich ist es wirtschaftlich gesehen ein Nachteil und sicher kann man, wenn man Steuergelder hat, ein sorgenfreies Leben führen. Auf der anderen Seite durch das, dass wir wirtschaften und wirtschaften müssen, glaube ich, geht man ganz anders mit dem Anvertrauten um. Und ich sage ein Stückchen, wir sind viel näher an die Leute dort. Also Mitbrüder sagen in der Seelsorge, was ich, unser Pfarrer sagt, unglaublich, ja gut, mal, wenn ich eine Baustelle habe, dann bin ich halt mit den Maurer und die Handwerker und die Elektriker und Installateure beieinander und das ist auf Augenhöhe. Das ist jetzt nicht so, da kommt der große Pater, sondern da interessiert man sich einfach dafür und da macht man mit. Und da, also das ist eine gemeinsame Baustelle, allein kann ich es nicht und die kennen es vielleicht allein auch nicht alles. Und durch das, denke ich mal, ist es auch sehr segensreich und sehr hilfreich, dass man wirklich selber sich versorgen muss. Und Benedikt sagt, die Mönche sollen von der Handyarbeit leben und da darf man ein bisschen stolz sein, das sind wir, tun wir immer noch und das versuchen wir einfach.
Mhm. Da geht es jetzt natürlich darum, dass man davon leben kann, aber so ein Kloster hat ja viele historische Gebäude. Die Baulast ist immens.
Ja. Man muss auch sagen, das meiste, was wir versuchen zu erwirtschaften, fließt in die Gebäude, fließt natürlich auch in unsere Aufgaben. Auch, denke ich mal, zum Beispiel Tagungs- und Gästebetrieb, Schülerwohnheim. Zurzeit haben wir eine riesengroße Investition im Bereich neuer Fachräume in der Schule, in den Schulen, die bei uns im Haus untergebracht sind. Physik, Chemie, Biologie, neue Fachräume. Und da fließt eigentlich die Masse hinein, muss man sagen, weil ein Stück weit, ich habe gesagt, der bescheidene Lebenswandel, deswegen auch nicht Wein, sondern Bier, wie auch immer, so die Ursprünge der Brauerei, versuchen wir schon heute auch noch. Und ich sage, das, was wir zum Leben brauchen, dafür braucht man nicht unsere ganzen Betriebe, das muss man schlichtweg sagen, sondern die sind auch da zum Erhalt des Klosters, seiner Aufgaben und auch letztlich der historischen Gebäudesubstanz.
Denn der Mönch selber hat keinen Besitz.
Ja, das stimmt wirklich. Wir haben keinen Besitz. Natürlich haben wir ein Zimmer, eine Zelle. Daher kommt auch oft der Ortsname Zell von der Klosterzelle. Da waren halt Mönche. Also wir haben alle unsere Zelle, unsere Zimmer. Da sind natürlich Bücher drin und da steht vielleicht auch ein Radio, wo man BR horchen kann oder wie auch immer. Aber da wird ja kein anderer mitgekommen kommen und sagen, du, das ist was weiß ich, unser Radio oder so, sondern das hat man schon zur Benutzung oder Griffel, Schreibblock, das ist vielleicht halt ein Laptop oder sowas, aber das ist Arbeitsgerät. Aber ansonsten hat der Einzelne keinen Besitz, auch kein Auto, sondern das gehört der Gemeinschaft, das gehört dem Kloster. Auch der Mönch hat auch einmal Urlaub, der darf einmal wo hinfahren und sich irgendwie erholen oder sich was Interessantes anschauen. Aber das muss alles im Rahmen sein und das kommt alles aus der gemeinsamen Kasse. Also da hat niemand so eine Kasse so hinterm Bücherregal stehen oder ein geheimes Konto, sondern das wird finanziert aus den gemeinsamen Einkünften, aus der gemeinsamen Arbeit. Und deswegen ist da auch das Stück weit, das darf man sagen, was man macht. Man darf sich auch mal was gönnen, das ist auch klar. Aber es muss in einem Rahmen sein. Und ich sage immer, alles, was in einem Rahmen ist und was so erzählt werden kann, das ist in Ordnung. Und ja, und so versuchen wir das heute auch in der Neuzeit, unser Mönchtum zu leben.
Wir haben jetzt die Klosterbrauerei Scheiern kennengelernt und das Bier kann man, wie hast du gesagt, rund um den Kirchturm kaufen?
Richtig, genau. Also oder bei der Brauerei an der Rampe. Also da holen sie es auch voll gleich selber. Mhm. Das ist der super Service für Frauen. Die wird sogar in den Kofferraum reinkommen. Also super.
Sehr schön. Und man kann das Bier auch direkt in Scheiern genießen. Es gibt nämlich eine Klosterschenke.
Richtig. Die Klosterschenke ist quasi unser Wirtshaus. Jede Brauerei, auch eine Klosterbrauerei, hat natürlich ein Wirtshaus direkt am Ort. Und das ist eigentlich ein relativ großes Wirtshaus mit einem Biergarten, mit einem Saal, mit Nebenzimmer, mit einem wunderbar urigen Breistüberl. Also da kommen auch wirklich viele Leute, nicht nur zum Sonntagsausflug, sondern es hat sich einfach auch so als einen Ort entwickelt. Wir haben durchgehend warme Küche zum Beispiel, wo man einfach hingehen kann, wenn man Hunger hat oder Geschäftsleute, wenn sie einfach so außerhalb der Zeit sagen, wir wollen jetzt noch was zum Essen haben oder viele einfach auch zu Familienfeiern oder Hochzeiten kommen viel. Bietet sie natürlich an, Kirche und Wirt oder irgend sowas unter dem Motto. Also ist gut gefragt und da haben wir eine Pächterfamilie drauf, die sie auch identifizieren, die das gut machen und denen das, glaube ich, wichtig ist, dass sowohl die Wallfahrer wie auch die Feierwütigen einfach das Passende dann finden und kriegen.
Und da gibt es nicht nur ein Bier und was Gutes zum Essen, sondern auch einen Schnaps. Und der Schnaps wird auch im Kloster destilliert.
Ja, wir sind deswegen noch lange keine Schnapsbrüder. Aber das stimmt, wir haben eine kleine Brennerei. Und zwar, das ist so quasi gleich neben der Brauerei oder in einem Raum von der Brauerei. Das hat sich einfach angeboten, weil von der Energie, wir haben da einfach Wärme. Und zum Schnaps destillieren brauchst Wärme, also von dem her. Und wir haben große Obstwiesen ums Kloster rum. Und man muss ganz ehrlich sagen, früher beim alten Internat hat man natürlich was weiß ich an die Freitage früh Apfelstrudel und Maispeisen verkocht. Und nachdem das Internat ein Schülerwohnheim geworden ist, schon vor, kann man fast sagen, 50 Jahren und einfach unsere Schüler, was weiß ich, nicht mehr nur Maisspeisen mengen und eigentlich inzwischen auch gar nicht mehr gekocht kriegen, haben wir gesagt, müssen wir mit dem Obst was anfangen. Verschenken kann man einiges, aber alles kann es auch nicht verschenken. Und so macht ein Mitbruder, der Frater Matthäus von uns, der dort Schnapsbrenner. Und zwar das, was bei uns wächst. Also wir kaufen nichts zu. Das ist was auf unsere Wiesen, das ist ökologisch und bio und alles, was man dazu wünschen darf. Und er erntet das, es wird gewaschen, es wird zum Teil halt eingemeischt und dann im Herbst, im Winter geht wieder die Brennzeit an. Da gibt es halt den Apfel und die Birnen und die Zwetschgen und die Kirsch und die Mirabellen und also was wir halt so im Obstgarten haben. Und nachdem wir da viel beim haben, kommt ein bisschen was dabei raus.
Jetzt haben wir einiges schon kennengelernt, die Brauerei, die Schenke, die Brennerei, sind Betriebe, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden oder wieder entstanden sind. Und jetzt schauen wir ins Klostergut. Das ist die Landwirtschaft, das ist der Prilhof. Der, glaube ich, schon seit Jahrhunderten zum Kloster gehört.
Ja, ja. Also die anderen Betriebe sind natürlich auch alle lang beim Kloster. Und manchmal hat man sich helfen lassen durch Pächter oder sowas. Und manchmal machst du das selber. Die Landwirtschaft führen wir selber. Also, und das ist das Klostergut, das ist der Prilhof. Für die Leute, die so in der Region, in der südlichen Holledau wohnen, für die sagt der Prilhof was. Das ist das, der Bauernhof des Klosters. Es haben früher viele Höfe zum Kloster gehört, aber das, der Prilhof war halt so der Hof zur Eigenversorgung, wo man halt das angebaut hat, was man braucht hat für die Versorgung, aber auch natürlich für die Klosterschenk, für Internat, Schülerwohnheim oder für Gästebetrieb und so. Und das ist im Prinzip eine klassische Landwirtschaft. Wir wirtschaften ökologisch mit Ackerbau, mit Viehhaltung. Also wir haben eine Mutterkuhherde, wir haben Gassen und zwar gar nicht wenig. Da gehört aber dann auch Teichwirtschaft dazu, zur Landwirtschaft. Das ist auch ein Zweig, der vielleicht ungewöhnlich ist. Aber meine Mitbrüder vor Jahrhunderten haben gesagt, sie wollen nicht so viel Fleisch essen. Und jetzt liegt Scheiern halt an keinem großen Fluss. Also was hat man gemacht? Man hat Teiche angelegt. Und da haben wir heute Teichfische, also nicht nur Karpfen, sondern auch Hecht und Stör und Forelle. In manche geht es. Also eine bunte Mischung.
Und das ist jetzt, nicht, mal kurz einfügen, es ist nicht bloß ein Klosterweiher, sondern die Teichflächen haben 13 Hektar.
Ja, ja, das sind mehrere, also das sind so über 10. Und die brauchen schon bewirtschaften und jetzt sind wir schon am Planen. Also bewirtschaften schaut so aus, das ist sehr extensiv. Die Fische, die dürfen da schon aufwachsen und alles. Und im Herbst zirkst, sage ich mal, ein Stöpsel. Interessant heißt das Teil der Mönch, wo man dann den Schirber hochzirkt und da ist eine Fischgrube und da sind da die Fische drin. Und dann werden sie sortiert. Die Kleinen dürfen halt nächstes Jahr weiter wachsen. Und wenn sie groß genug sind, dann werden sie geschlachtet oder halt über den Winter kommen sie in den Fischkalter. Und wir verkaufen die im Hofladen, wir verkaufen die in der Metzgerei, auch in der Klosterschenke findet man es immer wieder auf der Speisekarte. Also das, glaube ich, ist schon so ein Konzept von uns, dass man sagt, so diese Regionalität, was wir selber anbauen, betrifft die Fisch, betrifft natürlich auch das Getreide, betrifft unsere Viehhaltung. Das versuchen wir eben auch nicht nur selber zu essen, sondern weil es gut ist, dürfen andere da auch was davon haben und dürfen quasi mitessen mit den guten Sachen. Mhm.
Darum gibt es auch eine Klostermetzgerei.
Das stimmt, eine Klostermetzgerei gibt es auch. Die hat sogar eine Filiale im Nachbarort. Also einfach erstaunlich. Es gibt ganz wenig Metzgereien, die selber schlachten, aber wenn man das Konzept jetzt so ein bisschen so durchdenkt, dann macht es für uns nur Sinn, wenn wir auch selber schlachten. Quasi, wenn wir die Viecher am eigenen Hof haben, natürlich sind das zu wenig für unsere Metzgerei. Aber die anderen Viecher hast du halt so im Umkreis von ein paar Kilometer, sage ich mal 10, 12 Kilometer ums Kloster rum, wo wir unsere Bauern haben, wo wir wissen, die haben ordentliche Schweindel oder Sau, sagen wir mal so, oder gescheite Rindviecher. Dann kauft man halt da die Viecher und die werden bei uns geschlacht und wird gewurscht. Und dann gibt es halt einfach Frische und Qualität. Und die Leute schätzen es wirklich. Also das, die kommen nicht wegen dem Namen, sondern die kommen wegen der Qualität. Ich sage immer, einmal kannst mit dem Namen Kloster oder mit einem schönen Namen alles verkaufen. Aber du musst so gut sein, dass die Leute sagen, das ist gut und wir kommen wieder. Und wir wollen diese Qualität und diese Echtheit. Und ich denke mal, da bemühen wir uns und da haben wir uns in den letzten 20 Jahren mehr und mehr einfach darum angenommen, dass wir sagen, das ist vielleicht die Chance für unsere kleinen Wirtschaftsbetriebe, einfach uns da so gut zu positionieren.
Es gibt auch was für Vegetarier, nämlich eine Käserei.
Ja, natürlich. Ich habe ja schon gesagt, wir haben Gassen, wir haben Ziegen, das ist die Thüringer Waldziege, das ist so eine alte Rasse und die geben eine gute Milch, die nicht gorselt, also die hat weniger Kaprinsäure zum Beispiel. Und die wird bei uns im Prilhof, also im Klostergut, haben wir eine kleine Hofkäserei. Und da gibt es einen Frischkäs und dann gibt es einen Schnittkäs. Und im Hofladen, in der Metzgerei, aber auch in der Wirtschaft und am Tisch von den Mönchen im Refektorium. Und da passt natürlich dann auch, weil du schon gesagt hast, auch die Alm dazu, wo unsere Sennerin, die Lisi, eben auch einen guten Käs macht. Also man findet eigentlich schon eine breite Palette. Mhm.
Über die Alm im oberen Leitzachtal in Bayerischzell, in der Gemeinde Bayerischzell, über die reden wir noch. Jetzt schauen wir noch von der Landwirtschaft zur Forstwirtschaft, weil gern. Die gibt es ja auch noch. Es gibt ja Klosterwälder.
Die Forstwirtschaft gibt es. Der Forst ist eine wichtige wirtschaftliche Grundlage von uns, muss man sagen. Mit allem, was Forst heute bedeutet. Also wir versuchen natürlich auch, den Wald umzubauen. Wir haben jetzt da keine Ideologie, sondern wir sagen, standortgemäß. Es gibt Standorte, da ist einfach gut für Laub. Es gibt nach wie vor Standorte, die sind gut für Nadel. Wir haben Douglasien seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also schon wahnsinnig innovativ. Und ich denke mal, Klosterbetriebe dürfen auch innovativ sein und der Wald ist jetzt nicht nur der Produzent von Fixlängen oder von Schnittholz oder Langholz oder wie auch immer, also was man für die Sägeindustrie oder die Sägewerke braucht, sondern ist auch unser Energielieferant. Wir haben vor 20 Jahren zum Beispiel unsere gesamte Energieversorgung auf Hackschnitzel, also Biomasse, umgestellt. Das war für uns einfach der richtige Weg damals, hat sie bewährt und wir ersetzen da jährlich, weil die ganze Energieversorgung vom Kloster, von den Betrieben, von der Brauerei über die Schule bis zur Sakristei, ersetzen wir so 300, 350.000 Liter Heizöl und sind 95-96% CO2-neutral, auch beim Strom, weil wir Photovoltaik zum Beispiel haben und so weiter. Also da hat das Kloster schon gedacht und vorgedacht und versucht, innovativ zu sein, als das politisch noch kein so deutliches oder großes Thema war. Aber als Kloster mit langer Tradition darf man ja einmal der Zeit ein bisschen voraus sein. Warum denn nicht, oder?
So ist es, genau. Jetzt denken sich manche unserer Hörerinnen und Hörer, das ist ja unglaublich groß, so viele Betriebe, so ein riesiges Kloster. Jetzt werden sie dann schon bald einmal fertig sein mit dem Rundgang.
Nein, so groß ist es nicht. Ich sage, das ist alles ein Flohzirkus.
Aber es gibt noch weitere Klosterbetriebe, die schauen wir uns gleich an. Habe die Ehre, ganz genau. Dreiviertel Elfi, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir reden heute über das Kloster Scheiern, ein traditionsreiches und großes Kloster in der Holledau mit einer Vielzahl von Wirtschaftsbetrieben. Jetzt haben wir schon einiges kennengelernt, die Klosterbrauerei, die Klosterschenke, die Brennerei, die Metzgerei, die Teichwirtschaft, das Klostergut mit Landwirtschaft, Käserei und Hofladen. Das wirkt schon so wie so ein Kloster, wie man sich so vorstellt in einem Bilderbuch. War das immer?
Naja, ich weiß nicht, wie man sich ein Kloster vorstellt. Ich meine, die Klöster haben natürlich immer so ein bisschen das Bestreben nach Autarkie gehabt. Schon im Mittelalter, schon von der Gründung her, dass man halt letztlich wie die alten Bauernhöfe, dass man das, was man wirklich braucht hat, auch selber produzieren kann und selber zur Verfügung hat. Weil bis vor, sage ich mal, 100, 200 Jahren war der Handel eben am Land nicht so groß ausgeprägt. Und wenn du was braucht hast und du hast das nicht gekriegt, dann hast du halt schauen müssen, dass du das selber irgendwo hast. Also daher kommt es letztlich. Und zur, ich sage, unsere Betriebe sind alle zur Eigenversorgung aufgesetzt und haben sich halt im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahrzehnte entwickelt. Und in den letzten Jahrzehnten versuchen wir halt, ein bisschen diesen Regionalgedanken zu spielen, weil wir sind kleine Betriebe und wir sind regionale Betriebe und das passt einfach gut.
Wenn man so viele Betriebe im Blick haben muss, du sagst jetzt, die sind nicht so groß, aber es sind viele und die muss man ja doch im Blick haben als Zählerer.
Ja.
Das ist schon viel Arbeit und die benediktinische Regel sagt, ora et labora, bete und arbeite. Das heißt, man sollte nicht nur arbeiten, sondern auch der Seele einen Raum geben.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir haben jetzt geredet über, dass man von der Handyarbeit leben soll. Das ist das, die eine Seite. Aber ich glaube, dass Leben wirklich im vollen Umfang gelingt. Da braucht es natürlich auch die Arbeit, die soll positiv gesehen werden. Das ist nicht nur, ich muss arbeiten, sondern ich darf arbeiten und ich darf mit meiner Arbeit auch was Sinnvolles machen. Das darf man, muss man eigentlich immer im Blick behalten. Aber es braucht die anderen Komponenten auch. Das Ora, irgendwo das Gebet, das Lektio, also die Lesung, das Studieren und ich denke mir einfach auch ein bisschen diesen Ausgleich, auch diese Erholung oder Freizeit. Also ich sage nur, wo ein Leben die verschiedenen Aspekte irgendwo berücksichtigt und sich nicht nur auf eines, sage ich mal, versteift oder verrennt oder beschränkt, da wird Leben gelingen. Also Gebet und Arbeit und Studium und Freizeit, das muss alles in einem rechten Verhältnis sein. Ist sicher bei den Menschen unterschiedlich. Der eine braucht vielleicht da mehr und der andere dort was. Aber ich denke mir, dass diese Komponenten, genauso wie Einsamkeit und Gemeinschaft, dass das alles immer in einem gewissen guten Verhältnis und Ausgleich stehen muss, damit Menschen wirklich glücklich und zufrieden werden.
Das heißt, Ora et Labora ist sehr modern eigentlich. Es ist fast so was, heute darf man sagen, Work-Life-Balance.
Ja, kann man wirklich sagen. Also ich denke mal, man kann viele Sachen so von unserer Regel, die ja 1500 Jahre alt ist, in die heutige Zeit übertragen. Oder letztlich auch von unserem Tagesablauf kann man da viele Sachen übertragen. So ganz banal, wenn wir auf Nacht zusammensitzen und ratschen, die Rekreation, also die Wiederherstellung, einfach am Tisch sitzen und ratschen, da muss kein großes Thema vorgegeben sein. Aber da allein, dass man am Tisch sitzt und dass man zusammensitzt und da ist es einmal lustiger und da ist vielleicht einmal trauriger und mal ernster. Aber das hält eine Gemeinschaft zusammen, das prägt letztlich auch das Leben. Und ich kann das immer nur empfehlen und sage, jeder Familie oder alle Leute, die irgendwo so kommen, sage ich, ja, das ist ein wichtiger Baustein. Das ist nicht bloß so, gerade wenn wir nichts zum Tor haben, jetzt sitzt man halt einmal schnell beim Essen zusammen und dann ist man wieder fort, sondern dass man Anteil nimmt am anderen. Und eine Klostergemeinschaft lebt genauso davon wie jede Familie. Und bei uns ist natürlich noch dieser spirituelle Aspekt, also der Glaube, das gemeinsame Gebet, ganz prägend, wenn man überlegt, wir haben fast 2 Stunden am Tag gemeinsame Gebetszeiten, die so den Tag gliedern und rhythmisieren. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, wo ich sage, einen Rhythmus zu haben im Leben. Das hilft unglaublich, um halt vielleicht einmal schwerere Situationen bewältigen und meistern zu können.
Wir kommen noch auf das Leben im Kloster, aber weil wir schon dabei sind, wie sieht dieser Rhythmus aus? Wann sind die Gebetszeiten?
Die sind ja festgelegt, glaube ich, oder? Ja, die sind festgelegt, weil wenn es gemeinsame sind, dann muss man wissen, wann die sind, weil sonst kommt jeder, wann sie einem gerade gefällt. Wir fangen wirklich um 5:30 in der Früh an mit der Mette. Das ist so gut die halbe Stunde. Da wird gesungen, da werden Psalmen gesungen. Also wir sind da relativ musikalisch, sage ich mal, unterwegs. Die Psalmen sind ja die Lieder des Alten Testamentes, die Lieder der Bibel. Jesus selber hat die auch gebetet, gesungen, wie auch immer. Also das ist so der prägende Inhalt. Dann Schrifttexte, die meditiert werden, wo es dann auch einmal Stille zum Nachdenken ist. Also wie gesagt, um 5:30 geht es an. Dann treffen wir uns Mittag um 12 zur Mittagshure. Das ist so eine Viertelstunde, kann man sagen. Dann am späten Nachmittag zur Vesper, das ist wieder eine halbe Stunde, oft dann auch in Verbindung mit der Eucharistiefeier, mit der Heiligen Messe. Und dann um 7:45 die Komplett, das klingt schon so nach Komplett, also so quasi Schluss. Aber wenn wir um 8 fertig sind, hupft man nicht alle ins Bett, weil wenn man eben zum Beispiel Schülerwohnheim hat oder in der Seelsorge, die Leute haben viel mehr Zeit am Abend. Unsere Schüler werden am Abend erst richtig aktiv. Und wenn wir da nicht Flagge zeigen, sage ich, drehen uns die das Haus um. Also man muss dann schon schauen, dass man irgendwann ins Bett kommt, weil wenn es um 5:30 Uhr geht, steht man vielleicht um 5 Uhr schon auf und man sollte halbwegs fit sein, wenn man vor seinen Herrgott hintritt. Das ist ja schon, kann schon ein Wunsch sein, von beiden Seiten. Bei uns hat man, es war das Zweite Vatikanische Konzil und wir haben in der Gemeinschaft 2 Konzilsväter gehabt. Mitbruder war damals Bischof in Passau und eben unser damaliger Abt, das ist der Vorsitzende von den Bayerischen Äbte. Die waren beide in Rom und kamen mit den Ideen dieses Aufbruches, dieser Öffnung zurück. Und da hat man eigentlich davor schon begonnen und in diesen Konzilsjahren, dass man ein Chorgebet in Deutsch entwickelt hat. Und das lehnt sich natürlich von den Melodien an den lateinischen Choral an, aber ist natürlich viel zugänglicher. Und wir haben zum Beispiel am Sonntag bei der Vesper kommen die Leute, da sind dann schon in der Klosterkirche, obwohl es jetzt nichts Großes ist, es sind 50, 60 Leute und die können dann auch mitbeten oder mitsingen, wenn sie sich ein bisschen eingehört haben. Also, aber so ähnlich ist es schon bei uns und den Choral singen wir schon auch, aber ich gebe zu, relativ selten und da tun wir üben und manchmal sind wir froh, dass wir eine wahnsinnig gute Kirchenmusik bei uns in Scheiern im Kloster haben.
Aha. Und einen guten Kirchenchor.
Und einen sehr guten Kirchenchor und auch eine gute Nachwuchsarbeit, muss ich sagen. Wir haben vor ein paar Jahren eine Basilika-Singschule gegründet und da haben wir, sage ich mal, gute 100 Leute, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die da wirklich neu wachsen, die zum Teil Stimmbildung bekommen, die manchmal auch Instrumente lernen, die mit Begeisterung dabei sind und die eben dann auch unsere Gottesdienste gerade so an den Sonn- und Feiertagen mitgestalten. Und das, glaube ich, ist schon eine große Bereicherung und auf Deutsch sagt man, wir haben 4 Sonntagsgottesdienste immer noch. Ja. Da sind wir wahrscheinlich auf weiter Flur ziemlich allein. Die sind nicht alle musikalisch immer gestaltet, aber doch immer etwas davon. Und ich glaube, die Leute gefällt es. Und deswegen kommen wir einfach gern nach Scheiern. Und das ist eben für sie auch ein Stück Heimat geworden. Und ich denke mal, das gefreut uns.
sagt Pater Lukas Wirth, Zellerar des Klosters Scheiern. Jetzt ist schon fast 5:11 Uhr, die Zeit verrennt wie
die
im
Zeit Flug. Rennt. Ja. Die Zeit rennt. Ich mache euch alle zu Ordensleid, glaube ich. Tut es nicht so intensiv zuhören, sonst wird es gefährlich.
Wir haben noch bei den Wirtschaftsbetrieben, sind wir stecken geblieben. Es gibt auch noch eine Hochalm, die wir kurz angesprochen haben, die Geider Alm in der Gemeinde Bayerisch-Zell im Landkreis Miesbach und ein Hotel.
Ja, den Klosterhof zur Post in Borischzell, die älteste Wirtschaft da hinten. Ja, man muss sagen, das ist historisch begründet. Das Kloster ist in Bayerisch-Zell gegründet, 1076. Wir sind dreimal umgezogen, weil es meine Mitbrüder damals zu kalt war oder weil die Stifter des Klosters, das sind die Grafen von Scheiern, die Wittelsbacher, eine Grablege wollten in ihrer Stammburg. Aber die Beziehungen ins Leitzachtal, also das ja über Jahrhunderte zum Kloster gekehrt hat, sind lebendig und noch lebendiger geworden, einfach durch die Alm, durch den Klosterhof zur Post. Und ich denke mal, das ist was sehr Schönes, weil manche Sachen dann quasi wieder zum Kloster zurückgefallen sind, was uns vor gut 200 Jahren zwangsweise weggenommen wurde.
Das ist schon, ist das bis heute noch ein Thema, die Säkularisation? Das ist, war traumatisch für die Klöster.
Es war schon traumatisch. Es war natürlich auch vielleicht ein gewisser Befreiungsschlag. Ich sehe es, also ambivalent, zweiseitig. Mhm. Wir haben über 20 Pfarreien gehabt. Wer sollte das heute alles machen? Kann man alleine gar nicht mehr schultern. Gut, früher hat man sich auch Pfarrer angestellt als Kloster. Das ist weggefallen. Wir haben heute 4 Pfarreien, die wir selber versorgen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden. Und man hat sich völlig neu aufstellen müssen. Und die Mitbrüder, 1803, die sind schlichtweg auf der Straße gestanden. Die haben zwar dann eine Pensionszusage bekommen, dann ist es ein bisschen gegangen. Manche sind ja nicht aus dem Kloster rausgegangen. Durch das haben wir eine Tradition, die wirklich über Jahrhunderte durchgängig ist. Aber das Kloster ist offiziell zerschlagen worden, also zwangsenteignet.
Und dann gab es eine Phase der Wiedergründungen?
Genau, da waren wir mit bei den Ersten. Eigentlich sollte man das erste Kloster in Bayern sein. Das hat die Beziehung zu den Wittelsbachern, zum bayerischen Königshaus.
Ludwig I.?
Ludwig I. wollte Scheiern als erstes Kloster. Es hat nicht ganz geklappt. Die Gebäude wurden versteigert und er wollte keine überhöhten Preise zahlen. Und dann hat er erst einen Strohmann, das Damenstift in München, finden müssen, wo dann halbwegs zu Marktkonditionen an das Kloster und die Landwirtschaft zurückkaufen konnte. Es war ja wirklich enteignet und wurde quasi verscheppert wie so vieles. Und dann ist es wieder weitergegangen. Es haben vom alten Konvent noch ein paar Mitbrüder gelebt. Allerdings waren die damals schon zu betagt, um das wirklich so wieder aufzunehmen, das Klosterleben. Und dann kamen ein paar Mönche von Metten. Das hat es kurz vorher hat's dort angefangen, die blieben aber nicht bis auf einen. Und dann traten Pfarrer und Kapläne ein und so ist es 1836, 38 wieder angegangen bei uns, so offiziell wenigstens.
Hochinteressant. Wir schauen wieder weiter in die Geschichte des Klosters Scheiern in der kommenden Stunde. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Jetzt sind dann zuerst die Nachrichten dran, der Verkehrsservice und dann schauen wir noch aufs Wetter. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Andreas Esner. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Vormittagsratsch. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Unser heutiger Gast kommt aus dem Kloster Scheiern. Er ist Zellerar, Pater Lukas Wirth. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich immer noch auf die zweite Stunde.
Ja, die erste Stunde ist verflogen. Ganz, ganz schnell. Und ich denke, wir haben noch viel zu bereden.
Bin ich gespannt, was du für Fragen hast.
Wir sind heute im Kloster Scheiern, das traditionsreiche Kloster in der Holledau. Seit 1119 in der fruchtbaren Hügellandschaft, in der Hopfen und Getreide gedeihen, in der Obst und Vieh wunderbar gedeihen. Durch die Gegebenheiten und natürlich auch durch benediktinisches Wirtschaften. Aber Kloster Scheiern ist nicht ursprünglich in der Holledau gegründet worden. Du hast es schon angesprochen. Die Wurzeln führen hinein ins Gebirge.
Ja, das stimmt. Also für die Holledau sind wir zugerostet, die kann man jetzt fast sagen, auch wenn wir schon über 900 Jahre da sind. Aber gegründet, gestiftet sind wir 1076, 77 am Fuß vom Wendelstor. Und zwar damals in einem Tal, das noch keinen Namen hatte, das wild war, wo Drachen hausten, wo im Prinzip Wildnis war. Und der Auftrag war letztlich dann, das Tal zu besiedeln, urbar zu machen, fruchtbar zu machen. Und da kommt jetzt sogar Scheiern schon ein bisschen mit ins Spiel, denn es ist die Gräfin Hatziger und ihr Gemahl, der Otto. Und Hatziger hatte Gebiete aus ihrer ersten Ehe geerbt, eben da, heute darf man sagen, Oberes Leitzachtal, die noch unbesiedelt waren, und wusste um zwei Einsiedler. Und denen hat sie dann gesagt, denen mache ich eine kleine Kirche bauen, da schaue ich, dass ein paar Mönche dazukommen. Dann hat sie geschaut, dass aus einem Reformkloster, aus einem ganz aufstrebenden Gemeinschaft aus Hirsau, aus dem Nordschwarzwald, muss man sagen, war Bayer allerdings gerade abt, hat sie sich Mönche erbeten, und die sind dann wirklich da, wo heute Borisch Zell ist, Zell, ein Klosterort, und haben dort ein kleines Klösterl aufgebaut und haben halt angefangen, Bäume zu fällen, zu roden, das Tal ein Stück weit urbar zu machen. Aber die Mitbrüder damals aus dem Nordschwarzwald haben schnell gemerkt, im Voralpenland oder in die Berg drin ist es halt ein bisschen anders. Denen war es zu kalt, da gibt es noch Berichte, da sind Muren abgegangen und so. Also da musst du also gerade gekaust haben, und außerdem waren da Drachen da hinten. Da haben sie sich wahrscheinlich auch noch gefochten. Dann haben sie ein bisschen hiebenzt oder bettelt an die Stifterin, an die Gräfin Hatziger. Und dann ist schon gut 10 Jahre später die Möglichkeit aufgetan worden von ihr in Fischbachau, ein zweites Klösterl zu bauen. Das steht auch noch, das ist über Jahrhunderte unsere Propstei gewesen. Die war auch für die Verwaltung dieser, sage ich mal, Güter da drin verantwortlich. Und dann geht's weiter. Und zwar, weil die Gräfin Hatziger, die Stifterin und ihr Gemahl sind gestorben. Ihre Kinder haben gesagt, ja, was kennen die Mönche? Die Frage stellen wir jetzt im Radio übrigens nicht, weil sonst kommt keine Antwort oder sowas. Weil was kennen wir schon? Da haben sie gesagt, Betten sollten Mönche kennen, und hoffentlich kennen wir es heute noch, dann sollen sie für unsere Verstorbenen beten. Und dann hat man gesagt, naja, die Familie, der Stammsitz war ja da so, sage ich mal, in der südlichen Holledau, darf man heute sagen, Scheiern und Umfeld. Also verlegt man das Kloster, weil die Verstorbenen ins Gebirg hineinschaffen. War bis zur Erfindung der Eisenbahn nur eine 3-tägige oder 4-5-tägige Reise an München vorbei oder durch München durch. Das hat es damals übrigens noch gar nicht gegeben. Da war noch kein Stau, aber trotzdem hat das 3-4 Tage gedauert. Also war es einfacher, das Kloster zu verlegen. Dann hat man es verlegt auf die Burg Glaneck. Da draußen ist das Kloster Petersberg geworden. Heute ist da die katholische Landvolkshochschule. Also immer noch ein geistlicher Ort, muss man sagen, Gott sei Dank. Und dann hat sich die Familie entschieden, eine neue Stammburg zu errichten. Das heißt, Scheiern war durch die Erbteilung in verschiedenen Händen, keiner kommt mehr recht was damit anfangen von den Grafen von Scheiern, haben sie eine neue Burg gebaut. In Oberwittelsbach haben sie mehr oder weniger dann auch nicht mehr nach dem alten Ort Scheiern, sondern nach dem neuen Wittelsbach, Wittelsbacher benannt. Damit wissen wir, diese Familie, die uns eigentlich wollte oder gestiftet hat, die Wittelsbacher, bayerische Herzog, Kurfürsten, Königshaus. Und die Mönche sind dann 1119 wirklich auf die Stammburg eingezogen. Aber die erwähnten Klosterstandorte hat man alle behalten, hat man alle gehabt, und natürlich ein bisschen immer das Umfeld oder Höfe, die da zugeordnet waren, Wälder, Felder, Berge, aber hat halt alles ein bisschen dazugehört. Und interessanterweise hat man damals auch viele Schenkungen bekommen, also kann man fast sagen so Erbschaften, die so auf das alte bayerische Gebiet verteilt waren. Also von der Oberpfalz bis nach Südtirol, muss man sagen. Und wir haben es vorher so in unserem Nebengespräch kurz gesagt, das hatte nicht nur Freundlichkeit oder Förderung des Klosters im Sinn, sondern da war auch die Idee, diesen alten bayerischen Kulturraum, der damals ja schon Jahrhunderte geprägt war, zusammenzuhalten. Und zwar durch diese Klöster, die natürlich dann versucht haben, ihre Güter von der Oberpfalz bis nach Südtirol, wo der Wein gewachsen ist, zusammenzuhalten und irgendwo immer wieder neu zusammenzuführen. Und ich glaube, dass mir Klöster oder gerade die alten Klöster, von denen es eine fast keine mehr gibt, muss man sagen, oder wirklich Gemeinschaften, die durchgängig irgendwo so diese Zeit durchschritten und geprägt haben, aber dass diese alten Klöster durchaus ein bisschen verantwortlich sind, dass wir uns immer noch so gut verstehen mit den Tiroler, die Südtiroler in dem altbayerischen Raum. Und einfach auch offen sein für Schwaben, Franken und drüber hinaus, muss ich jetzt natürlich auch sagen. Aber dass das ein Kulturraum geblieben ist, hat da auch ein bisschen seine Wurzel.
Sehr interessant, weil das waren ja auch die, zum einen die geistlichen Zentren, aber auch auch die wirtschaftlichen Zentren.
Waren ja die wirtschaftlichen Zentren, also der Propst von Fischbach-Auer, also quasi meine Vorgänger, die saßen oft dann in der Propstei, die waren ja zuständig zum Beispiel für die Güter, die im Gebirg lagen. Das war also im Leitzachtal war das natürlich Milch- und Viehwirtschaft und der Kas ein wichtiges Thema, aber das war zum Beispiel in Südtirol der Wein. Und der musste natürlich irgendwie über den Brenner und dann haben sie in Triens ein kleines Dörferl gehabt, das ist in die Urkunden erstmals erwähnt von unserem Kloster, einfach weil man Stationen braucht hat, um den Wein irgendwo an den Inn zumindest zu bringen. Und dann ist er am Inn bis nach Rosenheim gekommen und in Berbling, das ist auch wieder so ein Ort, so Richtung Bad Aibling, Rosenheim, da war dann wieder einer gesessen oder wieder so ein Zentrum, haben wir mal einen Schlüssel gebaut. Die haben dann den versucht nach München zu schaffen, da hat es ein Stadthaus gegeben, wo man den verkauft hat oder dann weiter nach Scheiern. Man hat ja auch Messwein braucht zum Beispiel. Also das war schon so auch ein Wirtschaftssystem, das über große Entfernungen verflochten war und, wo wir uns nicht mehr vorstellen können, ohne Brennerautobahn, das hat auch damals funktioniert.
Mit Pferdefuhrwerk.
Mit Pferdefuhrwerk oder mit Säumer oder auch auf der Kraxen und so. Also das, da darf man sich so alle diese Transportmöglichkeiten vorstellen.
Ich habe mir vorher gerade gedacht, wie wir die Wirtschaftsbetriebe uns so angeschaut haben, was abgeht, ist nämlich ein Weinberg.
Ja, den haben wir leider nicht. Vielleicht schenkt uns mal jemand einen Weinberg, aber wir haben ein gutes Bier.
Sehr interessant, im Leitzachtal nur ganz kurz, da ist die alte Klosterzeit immer noch sichtbar, weil auf Kapellen, auf Kirchen und auch beim ehemaligen Klostergebäude, wo das Rathaus drin ist im Fischbachau, ist das Scheirer Doppelkreuz immer noch zu sehen.
Ja, das ist zum Markenzeichen quasi geworden, zum Symbol für Scheiern, für Scheirer Besitzung ist das Doppelkreuz. Und das ist auch die Wallfahrt. Scheiern ist ja auch ein Wallfahrtsort. Nicht der einzige vom alten Kloster, da war genauso natürlich Fischbach-Au oder Niederscheiern waren auch bedeutende Marienwallfahrtsorte. Aber einer der ältesten Wallfahrtsorte bei uns in Südbayern, in Oberbayern, ist die Wallfahrt zum Heiligen Kreuz nach Scheiern. Das darf man eigentlich nicht vergessen, die ihre Wurzeln 1180 hat, als Dachauer Grafen, Nebenlinie der Wittelsbacher, einem frommen Priester, der Spenden sammeln sollte für Jerusalem, in unserem Kulturraum quasi überfallen haben, ausgeraubt haben, verprügelt haben und nicht nur das Spendengeld behalten haben, sondern auch das von ihm mitgeführte Kreuzreliquie, also ein paar Späne, ein paar Spreisel vom echten Holz des Kreuzes. Und so entsteht dann quasi vor über 800 Jahren oder 850 Jahren bald diese Wallfahrt zum Heiligen Kreuz in Scheiern.
Diese Partikel oder dieses Reliquiar stammt aus Jerusalem.
Ja, die ursprüngliche Fassung ist wirklich in einer Goldschmiede in Jerusalem angefertigt worden. Zählt natürlich die großen kunsthistorischen Besonderheiten, die es überhaupt in Europa noch gibt. Und da ist es auch gelungen, in allem Auf und Ab und der Zeit und des Klostersturmes und mancher Kriege gelungen, also das immer zu hüten und zu bewahren. Und wir haben es auch heute noch, obwohl wir es vielleicht in der Säkularisation weggenommen hätte werden sollen, aber manches ist halt doch da geblieben, wo es halt eigentlich hingehört.
Das traditionsreiche Kloster Scheiern steht bei uns halt im Mittelpunkt und wir haben vorher gerade gehört, Teile des oberen Leitzachtals oder große Teile des oberen Leitzachtals haben es über Jahrhunderte zum Kloster Scheiern gehört, weil da auch die Wurzeln liegen des Klosters. Und bis heute gibt es eine gute Beziehung, die jetzt auch wieder intensiver wird, weil das Kloster hat eine Alm kauft, eine Hochalm, die liegt auf 1300 Meter,
glaube ich. Ja, das ist 1300 Meter, das ist unter der Eipelspitz, geht dann bis zur Eipelspitz hinauf, die sind 1750 Meter, also kann man schon Hochalm sagen oder sowas und da war ja schon fast ein Meter Schnee und Zennerin war schon fast verzweifelt, weil es nicht mehr zur Tür rausgekommen ist, also das kann auf einer Hochalm natürlich schon schnell einmal passieren. Ja, nein, wir haben eine Schenkung, Erbschaft gemacht und konnten dann diese Alm kaufen. Die Insider werden wissen, es war ja eine Alm, die verkauft werden musste und irgendwie war es dann eigentlich schon schön, sowohl von uns, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, die zu erwerben, als auch, dass sie einfach dann wieder in unsere Hände gefallen ist und dass das Kloster quasi nicht nur menschlich-emotionale Beziehungen in ins obere Leitzachtal hat, sondern einfach auch da Verflechtungen hat vom Besitz und von seiner Lebensgrundlage, muss man sagen. Ansonsten ist der Kontakt zum Leitzachtal eigentlich immer lebendig gewesen. Es hat einzelne Familien gegeben, die da seit Jahrhunderten ansässig sind, die den Kontakt gepflegt haben, die oft, wenn es einen neuen Abt in Scheiern gegeben hat, natürlich rausgekommen sind, eingeladen waren oder Mönche. Zum Beispiel, ich wüsste kein rundes Jubiläum in Bayerisch-Zell, Fischbachau oder sowas, wo nicht irgendjemand von der Gemeinschaft das mit die Leute dort gefeiert hätte oder dort bepredigt hätte oder. Also die Verbindung ist immer lebendig gewesen.
Obwohl man sagen muss, sie ist ja eigentlich faktisch vor über 200 Jahren aufgelöst worden durch die mit der Säkularisation und ist trotzdem, obwohl es über 200 Jahre her ist, ist die Beziehung immer bestehen geblieben.
Ja, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich meine, da kann man natürlich sagen, grauslige Dinge vergisst man nicht so schnell oder das Schöne merkt man sich. Ich hoffe, dass das Zweitere war. Ich meine, so schlecht war es halt vielleicht nicht mit Kloster im Leitzachtal und der Bezug war scheinbar gut, weil es hätte ja keiner diese Beziehung irgendwie weiterpflegen müssen oder aufrechterhalten müssen. Genau. Und trotzdem ist es lebendig geblieben. Ich meine, es ist natürlich auch das Geschichtsbewusstsein der Bewohner oder der Höfe dort, das ausgeprägt ist oder das letztlich auch die eigene Identität stärkt. Und ich denke mal, Geschichte ist ja nicht bloß das war einmal, sondern das gibt ja vielleicht auch einfach auch einen anderen Stand, die heutige Zeit zu bestehen oder in die Zukunft hineinzuschauen.
Das Kloster engagiert sich jetzt wieder noch stärker im oberen Leitzachtal.
Die lassen uns nicht mehr aus. Ja. Also wir haben eine Familie im Borischzell. Da ist aufgrund so ja des Alters, beziehungsweise dass die Jungen gesagt haben, sie wollen nicht mehr weitermachen, ein Wirtshaus, der Klosterhof zur Post, ich habe schon gesagt, der vor über 250 Jahren von uns eigentlich errichtet worden ist, als Wirtschaft wirklich, also am Talende für die Reisenden, auch die da irgendwie von Ursprung passt, halt weiter nach Tirol wollten, die haben einfach versorgt werden müssen, aber natürlich auch die Höfe rundherum, sonst hätten die raus müssen, was weiß ich, bis Fischbachau oder noch weiter, wenn sie ein Wirtshäusl gesucht haben. Also, und die haben dann sind auf die witzige Idee gekommen, na, das kann doch das Kloster wieder weitermachen. Und dann habe ich gesagt, naja, das weiß jetzt ich nicht, ob das nur eine witzige Idee ist oder ob das der Wirklichkeit wird. Meine Mitbrüder haben gesagt, ist doch schön und lass uns das probieren. Und jetzt hat Sommerwirt im Leitzachtal in Borischzell, in der ältesten Wirtschaft da drin. Und die Leute kommen gern und wir haben versuchen halt, gut zu kochen und für die Leute da zu sein. Also die Mischung zwischen einer wunderschönen Gastronomie und dem Dorfwirtshaus unter einen Hut zu bekommen oder unter die Kapuze von uns Mönchen zu bekommen. Und ich denke mal, die Leute gefällt es. Und es ist einfach wichtig fürs Dorf, dass ein Wirtshaus da ist. Und das Wirtshaus ist fürs Dorf einfach wichtig. Und wir sehen das als unsere Aufgabe, halt einfach auch einem Dorfwirtshaus Zukunft zu geben.
Das Kloster engagiert sich mit diesem Wirtshaus, das mit Sicherheit, also ich weiß ja, dass es sehr wichtig ist für den Ort Bayerischzell, weil ich da in der Gegend daheim bin. Auch mit dem Saal, jetzt für das kulturelle Leben ist das auch wichtig?
Ja, das ist so der einzig große Saal, sage ich mal, in Bayerischzell. Der steht natürlich für die Vereine, auch für die Gemeinde oder fürs dörfliche Leben zur Verfügung. Aber weil wir gesagt haben, Engagement, irgendwo steht ja das 950-jährige Jubiläum von der Gründung des Klosters an. Und da engagieren wir uns zurzeit auch, was so die Renovierung der Bayerischzeller Kirche anbelangt, die ja über Jahrhunderte eben keine Pfarrkirche war und trotzdem stattlich und fest dasteht. Aber da hat halt das Kloster eine Kirche gebaut und immer gepflegt, weil man gesagt hat, da ist das Kloster gegründet. Und jetzt hat man sich daran erinnert, naja, wir wollen es halt renoviert haben und wir engagieren uns jetzt da bei der Renovierung. Das heißt, unser Kirchenmalermeister renoviert die Raumschale. Nächstes Jahr werden wir die Altäre noch reinigen, entstauben, sodass wir dann in 2 Jahren vielleicht miteinander ein kleines Jubiläum von 950 Jahren feiern dürfen.
Im Jahr 2027.
Mhm.
Bei so einem großen Betrieb wie dem Kloster Scheiern fragt man sich, wie geht das alles? Man braucht ja an jeder Position jemanden, auf den man sich verlassen kann. Und das sind oftmals die Mönche, die mitarbeiten,
sie ja, haben das sind natürlich das meine Mitbrüder. Da kann man nie alles machen und nie alles im Blick behalten. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank engagierte Mitbrüder, die mittun. Was heißt, ich habe die? Wir sind einfach eine lebendige Gemeinschaft oder sowas. Und in den unterschiedlichsten Bereichen. Also, wenn man jetzt sagt, wie viel sind wir, ist vielleicht eine Frage. Ja. Wir sind heute 11. Das sagt man, sind das wenig oder sind das viel? Sage ich immer, es kommt darauf an, mit welcher Zeit man es vergleicht. Wir waren ja bloß einmal 3, 4, 5 und wir waren aber auch einmal 76. 76, das waren so die Jahre nach 1900, eine fromme, kirchlich geprägte Zeit. Da waren es wirklich 76, da hat man es in Scheiern gar nicht mehr untergebracht. Und da haben wir dann von uns aus andere Klöster wieder besiedelt, neu gegründet, wie zum Beispiel im Alleingang Ettal oder Blankstetten. Mag für manche ja wirklich ein Begriff sein. Oder bei anderen Klöstern mitgewirkt bei der Gründung, sei es München, Andex und. Also man hat versucht halt immer was Sinnvolles zu machen. Und wenn man vergleicht, wir haben Konventlisten, erstaunlicherweise haben wir noch relativ viel Sachen aus der alten Zeit. Wenn man das so sagt, da waren es halt früher vor 500, 600 Jahren auch bloß einmal 14, 15, 13. Also so ganz unterdurchschnittlich sind wir nicht. Aber wenn Gruppen zu uns kommen, zur Führung oder irgendwie oder auch als Gast im Tagungs- und Gästehaus, dann sage ich immer, wenn sie jemand wissen, dann sollen sie uns den bringen und dann kann man bei uns sogar Mönch werden und auch glücklich sein.
Man kann ja auch seinen Beruf ausüben.
Richtig.
Während des Mönchseins, das sind ganz unterschiedliche
Berufe. Ja, die Berufe sind natürlich so unterschiedlich wie die Menschen. Also wenn man im Kloster ist, muss man nicht Theologie und Philosophie studieren. Natürlich ist das ein gewisser Schwerpunkt von den Priestermönchen, die wir Patres nennen, die dann auch in der Seelsorge sind, die in der Schule sind. Das sind sicher wichtige Aufgabenbereiche. Gerade die Seelsorge beginnt bei uns mit der Klostergründung, also über 900 Jahre sind die Mönche, meine Mitbrüder, ist das Kloster seelsorglich engagiert und hat Pfarreien und schaut, dass die Leute irgendwo da auch geistlich Nahrung bekommen und so weiter. Aber zum Beispiel auch seit dem 13. Jahrhundert haben wir eine Schultradition in Scheiern, von der Lateinschule übers Gymnasium. Heute gut, da ist es so mit Zusammenarbeit mit Freistadt, die BOS und die FOS, also berufliche Oberschule, wo man für unheimlich viele Leute da sind, die das Abitur machen am zweiten Bildungsweg. Übrigens eine Idee, die auch im Umfeld oder auch gemeinsam mit dem Kultusministerium entwickelt worden ist, erst vor gut 50 Jahren. Also das ist ein relativ junger Schultyp, wo wir dann das Glück gehabt haben, dass der Staat gesagt hat, ich zahle euch die Lehrer, weil allein diese Aufgabe für ganz Bayern zu schultern, das wäre auch dem Kloster ein bisschen zu groß oder zu viel gewesen. Aber ich habe auch Mitbrüder in ganz andere Bereiche. Ich habe einen Buchbinder, Elektroschlossermeister. Unser Frater Johannes ist voll begeistert als Landwirt und Landmaschinen, Werkzeugmacher engagiert und sowas. Also da gibt es die unterschiedlichen Berufe, die im Kloster alle ein Stück weit seinen Platz haben und wo sich die Mitbrüder einfach engagieren in ganz unterschiedliche Belange und ich sage positiv einfach einbringen. Und auch wenn wir 11 sind und wenn wir, sage ich mal, fast 10-mal so viele Mitarbeiter haben, wir sind, glaube ich, ganz gut im Betrieb präsent und ganz gut vernetzt. Und das heißt nicht, dass wir anschaffen, sondern wir haben Mitarbeiter. Wir arbeiten miteinander, damit es gut weitergeht.
Das heißt, wie viele weltliche Angestellte oder Mitarbeiter gibt es im Kloster?
Also ich sage einmal, wenn man so die Pachtbetriebe, also wie zum Beispiel die Klosterschenke außen vor lässt oder die Schule, wie ich habe es gerade erklärt, dann sind wir so um die 100.
Wie ist bei den, Sie haben gesagt, du hast gesagt, Pater und Frater, wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist die Priesterweihe, muss ich sagen. Priesterweihe ist ja nicht unbedingt an eine Ausbildung gekoppelt, aber de facto ist halt oft, wer Theologie studiert hat und Philosophie, der wird halt dann Priestermönch. Wobei wir haben zwei Ausnahmen, das ist der Frater Matthäus, der ist Diakon, der ist nur am Rande im seelsorglich Bildungsbereich, sondern der ist leidenschaftlich im Garten und im Haus und die Brennerei oder sowas gehört zu seinen Aufgabenbereiche. Und das ist der Frater Joachim, ein exzellenter Kunsthistoriker, sage ich jetzt einfach mal, das ist sein großes Hobby, der unser Schülerwohnheim leitet und in der Schule ist und sagt, ich will eigentlich jetzt nicht so deutlich in die strukturierte Seelsorge und deswegen ist er auch Frater, obwohl er natürlich auch genauso Akademiker ist. Also im Kloster mischt sich das viel mehr. Also muss ich sagen, und ich glaube, das tut einer Gemeinschaft gut.
Und da kann auch jeder seinen eigenen Weg finden.
Ja, also, ja, also ich denke mal, es muss zur Gemeinschaft passen. Wenn einer kommt und sagt, ich will mich nur selbst verwirklichen, das ist so ein Unwort, muss ich sagen, weil Selbstverwirklichen heißt noch lange nicht, dass der Mensch glücklich wird. Ich denke mal, es muss einfach zu dem jeweiligen Menschen passen, es muss an den Ort, es muss zur Gemeinschaft passen. Und ich denke, dass wenn ich mich einlasse auf eine Gemeinschaft, auf einen Ort, auf einen Kulturraum, dann werde ich ganz viele Möglichkeiten finden oder da werden sich ganz viele Türen auftun, wo ich sage, da kann ich mich engagieren, da finde ich Sinn, da wird mein Leben ein erfülltes Leben.
Dann kommen wir zu einer Frage, die sich natürlich viele stellen beim Stichwort Kloster, wie schaut es mit dem Nachwuchs aus?
Ja, da hätte ich jetzt einmal gesagt, zach. Also wir halten uns zwar wacker, aber ich sage trotzdem zach. Also ich frage immer so ein bisschen, ja, vielleicht sind wir schon so abgehoben, so weit fern im Blick von manchen oder gerade von jungen Menschen geworden. Wir sind eigentlich nicht weit fern. Wir stehen auch mitten im Leben. Wir haben dieselben Herausforderungen wie jeder Mensch auch, die wir irgendwie lösen und meistern müssen. Und trotzdem, vielleicht ist es auch unser Ordensgewand, das eine gewisse Distanz so hervorruft. Aber ich denke mal, es braucht letztlich auch ein bisschen diese religiöse, oder nicht nur ein bisschen, sondern es braucht letztlich diese religiöse Beziehung, diese Gottesbeziehung. Man darf im Kloster und man muss im Kloster auch ein bisschen fromm sein. Das darf man nicht wegreden und das braucht es einfach dazu. Und eine Freude letztlich am Gottesdienst, an der Liturgie, am Miteinander. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und weil ich gesagt habe, am Miteinander. Ich glaube, dass heute viele Menschen ein bisschen eine Unentschlossenheit haben. Man traut sie nicht mehr, man traut sich nicht mehr dauerhaft eine Lebensentscheidung oder wirklich auf Zukunft sich zu entscheiden. Und ein Stück weit auch die Frage, wie gemeinschaftsfähig sind wir heute so. Gerade so in diesem Bezug der Selbstverwirklichung und der Gemeinschaftsfähigkeit ist, glaube ich, die Spannungsfeld eher gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wie ist der Ablauf? Gibt es auch Kloster auf Probe?
Ja, der Ablauf ist eigentlich ganz schnell und einfach erklärt. Wenn einer kommt und sagt, ja, das war vielleicht was für mich, dann wird er vielleicht wiederkommen, dann wird er da bleiben wollen, einfach einmal als Gast und sagt, ich mag das einmal ein bisschen länger anschauen, ich mag einmal mitleben. Also diese Möglichkeiten gibt's. Zum Beispiel Urlaub mal anders oder Kloster auf Zeit. Das ist bei uns sehr individuell. Also man rührt sich, man macht einen Termin aus, da ist der Frater Joachim, der Pater Wolfgang Ansprechpartner zum Beispiel und dann ist man mal da und wenn man dann sagt, das war was für mich oder da kann ich mir vorstellen, dass ich Erfüllung finde, dass ich glücklich wäre. Es geht ja wirklich auch um das, weil was wollen wir denn mit Leuten, die nicht glücklich werden und dann hast du ganz zwiderne Mitbrüder. Das ist ja furchtbar. Also die Leute sollen schon zufrieden und glücklich werden dürfen, auch im Kloster und müssen das auch. Naja, also wenn er dann sagt, er will da bleiben, dann wird er an den Herrn Abt, also an den Abt Markus, einen Brief schreiben und sagen, ich kann mir vorstellen, dass ich eintreten will und die Gemeinschaft setzt sich dann zusammen, nicht um zu entscheiden, gefällt uns der oder gefällt uns der nicht, sondern trauen wir dem das zu? Trauen wir ihm zu, dass er ein erfülltes Leben als Benediktiner, als Mönch führen kann oder nicht? Das ist oft gar nicht so einfach, aber man wird ihm sicher dann eine Möglichkeit einräumen, weil oft klärt sich das in den alltäglichen Lebensvollzügen, da ist er Kandidat, Interessent, Postulant und irgendwann sagt er, jetzt will ich ganz dazugehören und dann ist die Einkleidung und damit beginnt das Noviziat. Ein ganzes Jahr, wo er in den verschiedenen Bereichen des Klosters, also Bildung, Schule, Seelsorge, aber natürlich auch durch die schon genannten Betriebe irgendwie so durchwandert, täglich Unterricht hat in Ordensgeschichte, in Regel, also wir leben ja nach der Regel des heiligen Benedikt, in verschiedenen anderen Bereichen und sich das in dem ganzen Jahr überlegen kann. Aber die Gemeinschaft überlegt sich's auch. Passt der? Geht das? Hat es Zukunft? Und dann kann er sich quasi an die Gemeinschaft binden. Und zwar der nächste Abschnitt ist ein Dreijähriger, das Triennium, die zeitliche Profess, auf mindestens 3 Jahre, maximal 9 Jahre. Und dann sollte man es irgendwann wissen. Ist es der Ort, ist es die Gemeinschaft, ist das das Leben, das zu mir passt, das mich erfüllt oder nicht? Und dann macht man ewige Profess. Und das sage ich, ist dann wie heiraten. Dann ist man fest verankert. Naja, man muss sagen, manche Ehe zerbricht. So ist es im Kloster auch. Und ich denke mal, man darf da nicht vorschnell drüber urteilen. Das hat oft wirklich viele, viele, viele Gründe. Wichtig ist, dass es in menschlich guter Form abläuft. Aber im Grunde genommen ist das Kloster schon ein Lebenskonstrukt, ein Leben, das auf Dauer und auf Zukunft ausgerichtet ist.
Wie ist die Altersstruktur in Scheiern? Gibt's, wie jung sind die Jüngsten?
Die Jüngsten sind unter 40 und die Ältesten sind über 85. Also ich muss sagen, wir sind von den 11 Mitbrüdern ist eigentlich nur einer, der nicht mehr sich so am Leben beteiligen kann. Alle anderen sind engagiert. Ich glaube, der Durchschnitt liegt so irgendwo vom Alter zwischen 50 und 60. Damit sind wir gar nicht so weit weg vom gesellschaftlichen Durchschnitt. Einfach, ja, wir sind eine relativ große Gruppe, so sagen wir mal so zwischen 50 und 60. Also was heißt große Gruppe bei EIF? Sagen wir halt eine knappe Handvoll oder sowas. Und sind wir eigentlich froh, dass wir unsere Aufgaben so in Kirche und Welt oder wie auch immer gut nachkommen können und hoffen, dass wir auch einmal wieder Junge begeistern, dass sie irgendwo da aufgreifen und weitermachen, für Gott und die Menschen einfach da zu sein.
Pater Lukas Wirth, Zellerar des Klosters Scheiern in der Holidau, ist heute bei uns zu Gast gewesen. Jetzt fast 2 Stunden, die Zeit ist verflogen.
Ja, unglaublich. Ja, unglaublich.
Es war hochinteressant. Jetzt bleibt mir nur noch, dass ich frage, was wünscht sich der Zellerar des Klosters Scheiern für die Zukunft?
Ja, man kann sich viel wünschen, aber es soll ja auch realistisch sein. Ich denke mal, dass es weitergeht. Und durchaus in dem Bewusstsein, dass es immer anders weitergeht. Vielleicht ein Beispiel, meine Mitbrüder haben so im 15. Jahrhundert und davor Bücher geschrieben, Buchmalerei betrieben. Irgendwann ist der Buchdruck erfunden worden, dann hat es das einfach nicht mehr gebraucht. Und so haben sich viele Dinge entwickelt und sind ganz anders geworden, wenigstens aus dem Blick der damaligen Menschen, ganz, ganz anders. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns als Klostergemeinschaft nicht verschließen, sondern einfach in dieser Offenheit die Fragen unserer Zeit heute angehen. Dass es uns gelingt, auch Antworten zu geben für die Menschen, die heute kommen und fragen, die suchen, wie Leben Sinn macht, wie Leben gelingen kann. Dass es uns gelingt, auch andere zu begeistern für diesen Weg. Dass wir so viel Lebensfreude irgendwo ausstrahlen und Begeisterung, dass sich Menschen finden und sagen, Mensch, das sind jetzt keine alten Trottel und halbtoten Wesen, sondern da ist Lebendigkeit da. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Und dass wir im Prinzip das verwirklichen können, was wir über Jahrhunderte versucht haben, letztlich positiv hineinzuwirken in unser Land, in unsere Heimat, dass wir Menschen Mut und Hoffnung machen. Und ich glaube, das darf es in unserer Zeit ganz deutlich brauchen. Es gibt nicht nur das Negative, es gibt so viel Positives, es gibt positive Anzeichen. Und dass sie die Leute einfach drauf einlassen und engagieren und einfach mittun und mit uns und vielen, vielen anderen froh und ein Stück weit, sage ich mal, getröstet im Glauben und optimistisch auch das Leben immer wieder neu angehen. Jeden Tag neu. Und das ist eigentlich ein schöner Wunsch nach vorne und in die Zukunft.
Vielen herzlichen Dank. Pater Lukas Wirth, Zellerar des Klosters Scheiern. Es ist bald 12 Uhr, jetzt müssen wir aufhören. Wir könnten nur eine Stunde reden, ganz leicht.
Schauen wir mal, was uns noch einfallen wird, aber das bleibt jetzt unter uns. Ja.
Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön, euch auch alle.